Deutschlandfunk. Eine Welt.
Mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Im Dauerkonflikt um die Westsahara hat nun mit Frankreich ein wichtiger Akteur die Seiten gewechselt. Wir berichten gleich über die Folgen für die Region. Besuchen das Pankisi-Tal, die Heimat des vom sogenannten Tiergartenmörders erschossenen Georgiers. Schauen auf die Bedeutung der Religion im Wahlkampf von Donald Trump und erklären, warum viel Müll aus Deutschland in Malaysia landet. Seit gut 50 Jahren belastet der Territorialkonflikt um die sogenannte Westsahara die Beziehungen zwischen Marokko und Algerien. Die Region am Atlantik zwischen Marokko und Mauretanien ist reich an Bodenschätzen und fischreichen Gewässern. Nachdem Spanien 1975 seine Kolonie aufgegeben hatte, besetzte Marokko das Gebiet und bekämpft seither die von Algerien unterstützte Unabhängigkeitsbewegung der Frente Polisario. Ein 1991 von der UNO vermittelter Waffenstillstand sollte den Weg für ein Referendum über die Selbstbestimmung der Westsahara ebnen. Doch dieses Referendum hat bis heute nicht stattgefunden. Marokko weigert sich, will allenfalls über einen Autonomiestatus für die gut 100.000 Sahrawi reden. Und die marokkanische Führung wirbt immer erfolgreicher um Unterstützung für seine Westsahara-Pläne. Nach den USA und Israel stellt sich nun auch Frankreich hinter die marokkanischen Pläne. Marokko-Korrespondentin Dunja Sadaki über die Folgen für die Region.
Dass Frankreich seine bislang neutrale Position aufgibt, ist ein großer diplomatischer Sieg für Marokko. Die Nachricht aus Paris wirkte wie ein Geschenk an Marokkos König Mohammed VI. Zum 25. Thronjubiläum. Marokkos Plan für die sogenannte Westsahara sei dem Brief von Frankreichs Präsident Macron zufolge die einzige Grundlage zur Lösung des Konflikts. Ein Schlag für die Unabhängigkeitsbewegung Frente Polisario, die für einen eigenen Staat kämpft, unterstützt von Algerien. Die Regierung in Algier hat nun ihren Botschafter aus Paris zurückgezogen. Damit habe Macron Frankreich in eine neue Krise mit Afrikas größtem Flächenstaat und Öl- und Gasriesen geführt, sagt der algerische Journalist Faisal Metawi dem französischen Nachrichtensender France 24. Dies unterstreicht das Ausmaß der diplomatischen Krise. Daher wird bereits über weitere Maßnahmen gesprochen, die Algerien ergreifen könnte, wahrscheinlich im wirtschaftlichen Bereich. Die beiden Länder haben in den letzten Jahren bereits zwei diplomatische Krisen durchlebt. 2023 war ein Staatsbesuch von Präsident Abdelmadjid Tebboune geplant. Er wurde dreimal verschoben. Aufgrund dieser neuen diplomatischen Krise ist es sehr wahrscheinlich, dass der für den Herbst geplante Paris-Besuch des Präsidenten nicht verschoben, sondern abgesagt wird. Seit Jahren arbeitet Marokko daran, mehr und mehr Staaten auf seine Seite zu ziehen. Die USA haben 2021 die Westsahara als marokkanisch anerkannt. Im Gegenzug unterhält Marokko wieder diplomatische Beziehungen mit Israel. Nach heftigen diplomatischen Krisen mit Deutschland und Spanien gingen beide Staaten schlussendlich einen Schritt auf Marokko zu. Für Spanien ist Marokkos Autonomieplan nun der einzig realistische Vorschlag für den Konflikt. Für Deutschland eine gute Grundlage für eine Einigung. Marokko hat mit den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla die einzigen afrikanischen Landesgrenzen mit Europa. Zwei wichtige Migrationsrouten über den Atlantik und das Mittelmeer laufen durch das Land. Ein wichtiges Druckmittel. Seit Jahren positioniert sich das Königreich auch als Partner, etwa im Bereich der erneuerbaren Energien, und gilt als Stabilitätsfaktor in der Region. Mit Kurswechseln der USA, Israels und einer wachsenden Liste afrikanischer Länder fühlte sich Marokko zuletzt als Sieger. Dennoch, Frankreichs Entscheidung kam nicht überraschend und sollte auch nicht überbewertet werden, meint der Marokkaner Aboubakar Jamai, Professor für internationale Beziehungen. Es handelt sich zwar um eine wichtige qualitative Veränderung, aber auch nicht um eine revolutionäre qualitative Veränderung. Denn man darf nie vergessen, was das Ziel der marokkanischen Diplomatie ist, dass die Vereinten Nationen tatsächlich alle Selbstbestimmungsoptionen verwerfen und nur den marokkanischen Autonomieplan auf dem Tisch lassen. Und das ist nicht der Fall. Ich hätte die Änderung der französischen Position sehr wahrscheinlich noch ernster genommen, wenn Frankreich mit einer neuen Resolution vor den UN-Sicherheitsrat getreten wäre, um das Selbstbestimmungsrecht des Volkes völlig beiseite zu schieben und nur den marokkanischen Autonomieplan zu berücksichtigen. Auch das ist nicht passiert. Was passiert ist, Marokko und Algerien stehen sich weiter feindlich gegenüber. Seit den 90ern sind die Grenzen geschlossen. 2021 brach Algerien die diplomatischen Beziehungen zu Marokko ab. Beide Regime werfen sich gegenseitig vor, den jeweils anderen mit gezielten Aktionen schaden oder destabilisieren zu wollen. Währenddessen leben viele Sahrawis als Geflüchtete in Camps in Algerien und sind auf internationale Hilfslieferungen angewiesen. Auch wenn Marokko gerade triumphiert und Algerien verärgert ist, der Konflikt um die ehemalige spanische Kolonie hemme beide Staaten in der Region, sagt der marokkanische Politologe Rachid Tortour. Es ist ein diplomatischer Konflikt, der Menschenleben und Geld gekostet hat. Wissen Sie, wie viel Marokko ausgibt? Der Anteil der Westsahara am Bruttoinlandsprodukt beträgt mehr als 3%. Und wenn dieses Geld, das in die Sahara fließt, in die marokkanische Wirtschaft fließen könnte, hätten wir keine Arbeitslosigkeit. Ich bin sicher, das Gleiche gilt auch für Algerien. Diese Länder und die Menschen, die in diesen Ländern leben, leiden also unter diesem Konflikt. Alle, Algerier, Marokkaner und Sahrawis zahlen dafür. Ja, Marokko hat dieses Geschenk bekommen, aber zu welchem Preis? Marokko und Algerien haben ihre Militärpräsenz an den Grenzen verstärkt und investieren in Waffen. Eine militärische Auseinandersetzung hält der marokkanische Politologe Rachid Tourtouch aber für unwahrscheinlich. Sowohl für die marokkanische Monarchie als auch für das algerische Regime sei das Risiko einer Destabilisierung zu groß. Zudem sei der Status quo auch bequem, um von den innenpolitischen Problemen abzulenken. Eigentlich haben die beiden Staaten viel gemeinsam. Wirtschaftskrise, hohe Jugendarbeitslosigkeit, Migration und Extremismus bleiben eine Herausforderung. Der französische Schritt hat die Beziehungen zwischen Paris und Rabat wieder verbessert. Das ist wichtig für Frankreich, das auf dem afrikanischen Kontinent an Einfluss verliert. Es ist aber kein Schritt, der dazu führt, dass sich alle Konfliktparteien wieder an den Verhandlungstisch begeben. Der Konflikt um die Westsahara bleibt auch damit weiterhin ungelöst.
Diplomatischer Erfolg für Marokko, aber eine Lösung im wohl letzten ungelösten Kolonialkonflikt Afrikas ist weiter nicht in Sicht. Marokko-Korrespondentin Dunja Sadaki über den Westsahara-Konflikt. Mit einer Umarmung hat Russlands Präsident Wladimir Putin am Donnerstagabend in Moskau Vadim Krassikow begrüßt. Für Putin ist der in Deutschland wegen des sogenannten Tiergartenmordes verurteilte FSB-Agent der entscheidende Schlüssel im großen Gefangenendeal zwischen Russland und dem Westen. Dass die deutsche Bundesregierung einen Mörder in die Freiheit entlassen hat, nennen die im Gegenzug ausgetauschten russischen Oppositionellen auf ihrer ersten Pressekonferenz am Freitagabend in Bonn emotional sehr schwierig. Kreml-Kritiker Wladimir Karamursa.
In Demokratien gibt es selten einfache Entscheidungen. Das ist das Los diktatorischer Regime. Da ist alles einfach. Es geht auf Kommando nach zynischer Realpolitik. Der Unterschied? Für demokratische Systeme ist der höchste Wert das menschliche Leben.
Der Oppositionspolitiker Karamursa am Freitag in Bonn. Karamursa war in Russland zu insgesamt 25 Jahren Haft verurteilt worden. Die Botschaft von Mursa und den anderen Oppositionellen, auch aus dem Exil, werden sie weiter gegen das Regime von Putin kämpfen. Diesen Kampf hat auch der Mann für sich reklamiert, den der FSB-Agent Krassikow vor 5 Jahren im Herzen Berlins mit mehreren Schüssen aus der Pistole ermordet hat. Der ehemalige tschetschenische Feldkommandeur und georgische Staatsbürger Selimkhan Khangashvili. Russland hatte ihn Jahre zuvor wegen Terrorismusvorwürfen auf die Verhandlungsliste gesetzt. In der georgischen Heimat des Getöteten, im georgischen Pankisi-Tal, hat Björn Blaschke recherchiert.
Die letzte Ruhestätte liegt am Rand einer umzäunten Wiese, aus der Löwenzahn schießt. Ein schwarzer Marmorstein ziert das Grab. Die weiße Inschrift 15.08.1979 bis 23.08.2019. Selim Khan Daschna Sultanovic Rangashvili, das Opfer des sogenannten Tiergartenmörders, bekannt unter dem Namen Vadim Krasikov. Eine Woche nach dem Mord, also Ende August 2019, war Selim Khan Rangashvili hier in seinem Heimatort bestattet worden, in Dvisi im georgischen Pankisi-Tal, unweit der Grenze zu Russland. Die Bilder, die das Team von Radio Free Europe seinerzeit einfing, zeigen, wie eine große Menschenmenge zum Friedhof geht. Selim Khans Verwandte, Freunde, Bekannte. Wenige Tage vor dem gerade abgewickelten spektakulären Gefangenenaustausch, bei dem auch Selim Khans Mörder nach Russland ausreisen konnte. Ein Besuch im Pankisi-Tal. Einst war es berüchtigt, weil es lange Jahre für Islamisten ein Unterschlupf war. Hier ruhten sie sich aus von den Kämpfen auf der anderen Seite der Berge des großen Kaukasus, wo sie in Tschetschenien gegen den russischen Staat kämpften. Hier fühlten sie sich sicher, denn im Pankisi-Tal wohnen ebenfalls ethnische Tschetschenen mit georgischer Staatsangehörigkeit, sowie auch Selim Khans Familie. Der Besuch bei ihr kürzlich galt der Frage, wie ihre Mitglieder es sehen würden, wenn der Mörder Selim Khans im Austausch für Gefangene in Russland freikäme. Die Reaktionen waren eindeutig Unverständnis. So auch bei Selim Khans Neffen Ali.
Weder ich noch sonst jemand in der Verwandtschaft möchte, dass irgendeiner gegen seinen Mörder ausgetauscht wird. Wir möchten, dass er bis zum Ende seiner Tage sein Leben im Gefängnis verbringt.
Der sogenannte Tiergartenmörder, als Vadim Krasnikov bekannt, war im Oktober 2020 in Deutschland vor Gericht gestellt worden. Das Urteil des Gerichts etwas mehr als ein Jahr später, lebenslange Haft. Besonders brisant, das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mörder Selim Khans im Auftrag des russischen Staates gehandelt hatte. In der Urteilsverkündung hieß es, seine, also des Opfers, Gegnerschaft zum russischen Zentralstaat sei Hintergrund des gut geplanten Mordes an Selim Khan gewesen. Konkrete Auftraggeber habe man nicht ermitteln können. Im Garten sitzend in Dvisi im georgischen Pankisi-Tal sieht es Selim Khans Schwester Zahira so.
Hinter dem Mord steht Russland. Vor kurzem hat Putin Persönliches zugegeben. Das habe ich selbst gehört.
Zahira zeigt auf dem Handy die Aufnahme einer Pressekonferenz, an der Russlands Präsident Wladimir Putin teilnahm. Eine Journalistin bat Putin um eine Stellungnahme zum Tiergartenmord.
Ich weiß, dass in Berlin ein Mensch umgebracht wurde. Er war nicht einfach ein Georgier. Er war ein Mensch, der an den Kämpfen im Kaukasus auf der Seite der Separatisten aktiv teilnahm. Er war kein Georgier von der Nationalität her. Nach ihm wurde bei uns gefahndet. Er war auch ein sehr harter und blutrünstiger Mensch.
Präsident Putin hob in den vergangenen Jahren immer wieder Selim Khans Teilnahme am Zweiten Tschetschenien und am Kaukasuskrieg 2008 hervor. Und er warf Selim Khan vor, an islamistischen Anschlägen auf die Moskauer U-Bahn beteiligt gewesen zu sein. Die Attentate oder Kriegsverbrechen hatte der ermordete Selim Khan stets bestritten, die Teilnahme an den Kriegen jedoch nicht. Und Zahira findet es nach wie vor richtig, dass ihr Bruder Selim Khan in den Krieg gezogen war.
Ja, Selim Khan hat unsere Mutter angefleht. Mama, lass mich bitte nach Tschetschenien und dort kämpfen. Da werden Frauen und kleine Kinder umgebracht. Er war noch sehr jung. Zuerst hat unsere Mutter das nicht erlaubt. Etwas später hat er nochmal gebettelt. Bitte, Mama, denk bitte darüber nach, wenn hier bei uns sowas passieren würde. Was würdest du tun? Sie wollte zwar nicht, aber sie hat ihm schließlich doch erlaubt, nach Tschetschenien zu gehen. Und er hatte recht damit. Die Russen haben keine Kämpfer getötet, sondern Unschuldige. Kinder, Ältere, Frauen.
Selim Khan hatte ein facettenreiches Leben. Er kämpfte als Freischärler in zwei Kriegen. Er vermittelte nachweislich als Mediator zwischen georgischen und tschetschenischen Konfliktparteien. Er unterhielt Kontakte zu Islamisten, ohne, so Selim Khans Familie, selbst Islamist gewesen zu sein. Er brachte als Agitator gegen Russland Tschetschenen zusammen. Und aus all diesen Gründen galt Selim Khan dem russischen Staat als Feind. Und all das könnte auch die staatlichen russischen Stellen dazu gebracht haben, den Mord an Selim Khan beim sogenannten Tiergartenmörder in Auftrag zu geben. Aber zu hören ist auch, dass der Mord, der sich in eine ganze Kette anderer politischer Morde Russlands reiht, obendrein ein weiteres Signal gewesen sei, das Moskau aussenden wollte, nämlich wir kriegen unsere Gegner überall, also auch in Berlin. Umgekehrt könnte jetzt der spektakuläre Austausch von friedlichen russischen Oppositionellen gegen Vadim Krassikow, dem staatlichen russischen Auftragskiller, auch als Signal verstanden werden, dafür, dass für die Täter politische Morde glimpflich ausgehen können. Und auch in Richtung Putin ist es ein Signal, denn Kriege und Auftragsmorde seien ja Instrumente seiner Politik, wie Selim Khans Neffe Ali meint.
Das ist seine Politik. Überall, wenn etwas Böses passiert, kommt es vom Kreml und von Putin. Natürlich, ja.
Die Angehörigen Selim Khans und auch andere Familien im georgischen Pankisi-Tal sind ethnische Tschetschenen mit georgischer Staatsangehörigkeit. Deshalb führt Ali, Selim Khans Neffe, das traditionelle Stammesrecht an, wenn er an die Freilassung des Tiergartenmörders denkt.
Bei uns gibt es, wie vielleicht bekannt ist, eine Tradition, die Blutrache. Natürlich, wenn wir eine Möglichkeit haben, so werden wir versuchen. Aber nun, wir wissen ja alle, dass der Mann kein einfacher Killer ist, der für ein paar tausend Dollar angeworben wurde, um eine Person zu töten. Deshalb werden sie ihm alles neu geben, Dokumente und was er sonst so braucht. Ich denke, dass Blutrache unrealistisch ist.
Der Mord an Selim Khan dürfte also für die Familie auf immer ungesühnt bleiben.
Zu Besuch bei der Familie des Opfers Björn Blaschke über den Fall Selim Khan Khangashvili und das Pankisi-Tal in Georgien. Seine Wahlkampfkasse aufzufüllen, verkauft der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump nicht nur Parfum und Schuhe, sondern auch die Bibel. 60 US-Dollar kostet die God Bless the USA Bible, 1000 US-Dollar mit einer Signatur von Trump. 1000 Exemplare davon sind noch erhältlich, heißt es aktuell auf der Website. Die God Bless Bibel enthält unter anderem auch eine vom Country-Sänger Lee Greenwood handgeschriebene Version des Refrains von God Bless the USA, der in Trumps Wahlkampf allgegenwärtig ist. Das von Trump inszenierte Glaubensbekenntnis hat aber nicht nur eine finanzielle Dimension. Es ist auch eine Botschaft an die religiöse Rechte in den USA, deren politische Bedeutung seit den 1970er Jahren wächst. Viele konservative Christen und Evangelikale sehen in Trump einen Messias und Verbündeten im Kampf für traditionelle Werte und gegen einen empfundenen moralischen Verfall. Sebastian Hesse über Religion im Wahlkampf von Donald Trump.
We will pray to God for our strength and for our liberty. We will pray for God and we will pray with God.
Donald Trump betet. Nicht im stillen Kämmerlein, nein, vor großem Publikum. Er schließt die Augen, senkt den Kopf und scheint tief in sich versunken.
The radical left is coming after all of us because they know that our allegiance is not to them. Our allegiance is to our country and our allegiance is to our Creator.
Längst gehört das öffentliche Gebet zum Standardrepertoire seiner Selbstinszenierung, oft garniert mit politischen Seitenhieben.
How any Christian can vote for a Democrat, Christian or person of faith, how you can vote for a Democrat is crazy. It's crazy.
Wie man als Christ Demokraten wählen kann, das sei doch völlig verrückt. Zwar sehen das nicht alle Christen in den USA so, Präsident Biden etwa ist praktizierender Katholik, aber im evangelikalen Spektrum sind viele ganz bei Trump, wie hier der prominente Prediger John Ammon Chukwu auf Fox News.
I don't understand why Christians would vote for Democrats in the first place. I agree with President Trump. How can we support a political party?
Ich sehe das wie Trump. Wie können wir eine politische Partei unterstützen, die Abtreibungen befürwortet, den Sozialstaat ausbaut, die Grenze offen hält und so unsere Familien gefährdet?
Es sind nicht nur politische Einzelentscheidungen Trumps, die auf der religiösen Rechten Gefallen finden, es ist auch das Gesamtversprechen, ein traditionelles, gottesfürchtiges und familiengeprägtes Amerika zu erhalten.
The derogatory term called Christian nationalism. I embrace that term because
der abfällige Begriff christlicher Nationalismus, den begrüße ich, weil Gott diese Nation groß gemacht hat. Wir sollten nicht zulassen, dass die Linke uns dämonisiert, uns unseren Glauben nimmt.
Dieses Unbehagen in der eigenen, traditionellen Lebensweise bedroht zu sein, ist weit verbreitet im evangelikalen Spektrum. Tim Alberta, Reporter beim Atlantic, ist in diesem tiefreligiösen Milieu aufgewachsen und hat ein Buch darüber verfasst, The Kingdom, The Power and the Glory, American Evangelicals in an Age of Extremism. Alberta beschreibt darin das existenzielle Belagerungsgefühl evangelikaler Christen.
What you'll hear from a lot of evangelical Christians around the country, which is that they are under siege.
Die sagen, dass das Christentum von der atheistischen, gottlosen Linken angegriffen und bedroht wird. Deshalb sind sie bereit, sich an einen moralisch skrupellosen, deswegen aber umso durchsetzungsfähigeren Mann zu wenden, der ihre Werte nicht teilt, worin vielleicht Trumps größte Anziehungskraft besteht.
They're willing to turn to a man who shares none of their values, and in fact perhaps that is their greatest attraction to him.
Alberta spricht Trump sogar ab, ein Christ zu sein, und vermutet gerade darin eine Superkraft.
Because he is not a Christian himself, he's not bound by biblical virtue, he doesn't have to play by their rules, and that's almost his superpower.
Trump sei nicht an christliche Tugenden gebunden und müsse nicht nach den Regeln der moralisch strikten Evangelikalen spielen. Das mache ihn außerordentlich frei in der Wahl seiner Mittel, um Politik für diese Klientel durchzusetzen. Und viele, die bis vor kurzem noch damit gehadert haben, ob man sich einem wie Trump anvertrauen sollte, die sehen in dessen knappem Überleben des Attentates eine Art Botschaft Gottes, wie hier Robert Jeffress, Pastor der First Baptist Church in Dallas, Texas.
From the miracle we saw Saturday, I think it's clear that God is not through with President Trump.
Das Wunder habe klar gemacht, so Jeffress bei Fox News, dass Gott noch nicht durch ist mit Trump.
The only people who find it outlandish to suggest God has a special role for the most pro-life, pro-religious liberty, pro-Israel president in history.
Die einzigen, die es seltsam finden, dass Gott Trump eine besondere Rolle zugedacht hat, sind solche, die nichts von der Bibel verstehen, betont der Baptistenprediger. Nie zuvor in der Geschichte habe es einen Präsidenten gegeben, der so sehr gegen Abtreibung, für religiöse Freiheit und für Israel gestritten habe. Trumps politische Weggefährten spielen längst auf dieser Klaviatur, stilisieren ihn zu einer Art Wunderheiligem. So auch Tim Scott, republikanischer Senator aus South Carolina.
If you didn't believe in miracles before Saturday, you better be believing right now.
Fest an ein Wunder glaubt Sarah Huckabee Sanders, Trumps frühere Pressesprecherin, die heute Gouverneurin von Arkansas ist.
God Almighty intervened because America is one nation under God and he is certainly not finished with President Trump.
Der allmächtige Gott habe eingegriffen, weil Amerika eine Nation unter Gott sei und Gott noch nicht durch mit Präsident Trump. Ähnlich drückte es die besonders Trump-loyale Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene aus.
Two days ago, evil came for the man we admire and love so much.
Vor zwei Tagen habe das Böse nach dem Mann gegriffen, den seine Anhänger so bewundern und lieben.
I thank God that his hand was on President Trump.
Sie danke Gott, dass er seine Hand schützend über Trump gehalten habe.
Gott und Wunder im Wahlkampf von Donald Trump. Der Beitrag war das von Sebastian Hesse aus Washington. China galt lange Zeit als Müllkippe des Westens. Abfälle aus Deutschland wurden gegen Geld in chinesischen Kraftwerken verfeuert. Vor 6 Jahren zog Peking dann die Notbremse und die Müllströme verlagerten sich. Unter anderem nach Malaysia, wohin allein Deutschland jährlich immer noch rund 90.000 Tonnen Müll verschifft. Plastikmüll, der in Europa als recycelt deklariert wird, aber wegen mangelnder Kontrollen und fehlender Infrastruktur bisweilen in der freien Natur in Malaysia landet. Jennifer Johnston über eine tickende Zeitbombe für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.
Die Umweltaktivistin Puyi Wong steckt bis zu den Knöcheln in Plastikmüll. Was hier liegt zwischen Palmölplantagen, ist vor allem Müll aus Europa. Sie zeigt auf eine Packung mit deutscher Schrift.
Und hier kannst du klar sehen, der Müll ist importiert.
Malaysia ist der zweitwichtigste Abnehmer von deutschem Plastikmüll. Ob diese Packungen direkt aus Deutschland kommen oder über Umwege hier gelandet sind, unklar. Puyi war erst vor kurzem hier. Seitdem sind die Müllberge weiter gewachsen. Ein Haufen steht in Flammen, schwarzer Rauch steigt auf. Ganz in der Nähe des Hafens von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur.
Es ist ein großes Problem und das alles wegen diesem wertlosen Plastik, das nicht recycelt werden kann. Ich kann nicht glauben, dass dieser Müll einmal um die halbe Welt geschippert wurde, nur um hier verbrannt zu werden, worunter unsere Leute leiden.
Der Müll sei bereits in einer Fabrik in Malaysia bearbeitet worden. Was hier landet, damit haben die Unternehmen nichts anfangen können. Die Entsorgung in der Natur umsonst.
Very, very angry.
Das macht mich sehr, sehr sauer. Und ich bin frustriert, weil das passiert so häufig.
Malaysia ist grundsätzlich bereit, Plastikmüll zu importieren, wenn er sauber und zu recyceln ist. Dann ist er ein wertvoller Rohstoff für die heimische Industrie. Kann zu Textilien, Straßenpollern oder Bänken weiterverarbeitet werden. Aufgrund von Korruption und gefälschten Papieren kommen jedoch auch immer wieder Container mit nicht recycelbarem Plastik ins Land, erklärt ein Mitarbeiter der Hafenbehörde von Port Klang.
Der Händler oder Empfänger deklariert es einfach als etwas anderes, etwa als Haushaltsware.
Kontrolliert werden auf dem langen Transportweg vor allem die Papiere, selten der Inhalt. Selbst wenn einer der vielen Container kontrolliert wird, kann sich hinter der ersten Reihe sauberen Mülls viel Illegales verbergen, erklärt der Manager des Hafens Subramaniam Karupia.
In den meisten Fällen ist das alles sehr gut versteckt. Kriminelle arbeiten mit Handelsfirmen, fiktiven Unternehmen. Die einzige Lösung dafür ist, den Export aus dem Ursprungsland zu stoppen.
Das wünschen sich viele in Malaysia. Auch eine Frau, die ganz in der Nähe von mehreren Recyclingunternehmen und illegalen Deponien lebt. Wenn dort Müll verbrannt wird, ziehen die krebserregenden Gase bis zu ihrem Haus. Sie hat Angst, dass die Luft sie und ihre Familie krank macht.
Besonders abends, wenn sie den Müll verbrennen, ist der Geruch schlimm. Wir haben das Gefühl, unser Hals wird ganz trocken, erschmerzt. Wir wollen diesen Müll nicht hier in Malaysia.
Die Plastikreste, die zwischen Bäumen und Büschen aufgetürmt liegen, werden von Sonne und Regen zersetzt, bei Unwettern in den angrenzenden Fluss gespült. Im Körper von Menschen in Malaysia wurde im weltweiten Vergleich am meisten Mikroplastik gefunden.
In dem Moment, wo du Plastik exportierst, verlierst du komplett die Kontrolle. Weil wir wissen, wenn es hier ankommt, wird es vielleicht nicht recycelt.
Sagt Puyi Wong vom Basel Action Network, eine weltweit arbeitende Nichtregierungsorganisation, die sich für die Einhaltung der Regeln zum Plastikhandel einsetzt. Exportländer wie Deutschland dürften ihre Verantwortung nicht an der Grenze abgeben, sondern müssten sicherstellen, dass der Müll auch wirklich ordentlich recycelt wird. Dass Deutschland seine Müllexporte mit zu seiner Recyclingquote zählt, findet die Umweltschützerin Augenwischerei. Selbst beim ordentlichen Recycling bleiben viele Reste, die von malaysischen Firmen nicht immer ordnungsgemäß entsorgt werden, sondern in Flüssen oder auf illegalen Mülldeponien landen, wie der in der Nähe des Hafens von Kuala Lumpur.
Die Probleme mit deutschem Plastikmüll in Malaysia. Der Beitrag war das von Jennifer Johnston. Am Mikrofon dieser Sendung war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.